Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Mit Matthias Frieber, guten Abend. Bilbao ist in diesem Jahr der Ausgangspunkt für die Tour de France. Der Männer müssen wir seit einem Jahr anfügen, denn auch in diesem Jahr gibt es direkt nach dem Männerrennen die Tour de France Femme, also das Rennen der Frauen. Der Juli ist und bleibt der wichtigste Radsportmonat des Jahres. Die Frankreich-Rundfahrt ist für viele das Jahreshighlight. Und darauf wollen wir heute blicken im Sportgespräch mit unseren Gästen. Lisa Brennauer, Olympiasiegerin auf der Bahn, mehrfache Weltmeisterin auf Straße und Bahn und seit knapp einem Jahr im Profi-Ruhestand bzw. jetzt im Trainerteam beim Bund Deutscher Radfahrer. Und Paul Voss ist zu Gast, langjähriger Profi, seit einigen Jahren Experte bei der ARD, bekannt auch aus Radpodcasts wie dem Besenwagen und aktiver Gravel-Profi, also bei Rennen ohne festen Untergrund. Guten Abend in die Runde.
Ja, hallo.
Guten Abend.
Ich fange mal ganz persönlich an. Frau Brennauer, Sie waren bei der Premiere der Tour de France Femme dabei. Herr Voss, Sie sind das Männerrennen dreimal mitgefahren. Wie sehr kribbelt es bei Ihnen beiden? Wie sehr freuen Sie sich auch jetzt von draußen sozusagen auf diese Rennen im Juli?
Ja, ich fange gleich mal kurz an. Es war für mich ein absolutes Highlight, letztes Jahr noch dabei zu sein bei der ersten großen Tour de France der Frauen. Es war wirklich ein Riesenerlebnis, wo ich auch darauf stolz bin, dass ich da nochmal mitmachen konnte. Und jetzt sehen, wie sich das Rennen entwickelt, was dieses Jahr passieren wird, bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf und werde es natürlich ganz genau verfolgen.
Ja, genau. Bei mir ist das Kribbeln auch da. Aber ich muss sagen, ich bin gerade noch im Urlaub, von daher ist es noch so ein bisschen weiter weg. Aber da ich in der Schweiz bin und gestern hier ein bisschen durch die Berge gefahren bin, habe ich die Tour de Suisse der Frauen gesehen. Und dann bin ich auf jeden Fall auch heiß geworden und freue mich jetzt auch wieder auf die Tour und glaube, wir werden da sowohl bei den Frauen als auch bei den Männern mega spannende Rennen sehen.
Ich habe in solchen Gesprächen schon oft die Frage gestellt nach der Faszination und dem Stellenwert der Tour. Mich interessiert es aber auch, was Sie beide dazu sagen. Was macht denn immer noch diese Faszination aus? Ist es irgendwie die Tradition des Rennens? Ist es die Schwierigkeit? Was macht den Reiz Tour de France aus?
Ich fange kurz mit Männerrennen an, weil also klar ist die Historie. Ich habe mich manchmal auch gefragt, warum die Tour so das wichtigste Radrennen bei uns im Männerradsport ist. Und zu einer richtigen Antwort bin ich da auch nie gekommen. Aber es ist wahrscheinlich einfach der Zeitpunkt im Jahr, die größte Medienaufmerksamkeit über die Jahre. Und ich glaube, das macht so ein bisschen diesen Mythos auch aus, dass einfach alle topfit sind. Es gibt aber auch noch viele andere schöne Rennen, irgendwie übers Jahr gehen, zum Beispiel in Giro d'Italia, der zum momentan auch wieder so ein bisschen Aufwind erlebt, auch in der Medienberichterstattung. Aber bei den Männern ist es, glaube ich, wirklich einfach diese riesen Medienaufmerksamkeit und dadurch die Wichtigkeit für die Teams. Und das ist dann so ein Kreislauf, der sich in Gang setzt, weshalb alle topfit sein wollen, weshalb Fahrernamen da auch gemacht werden. Und dadurch ist es halt das wichtigste Rennen irgendwie.
Ja, ich denke schon, dass das also viele Faktoren sind, die da zusammenspielen. Natürlich das eine, diese lange, lange Tradition, ein Rennen, wo man schon in seiner Kindheit irgendwie verfolgt hat. Immer dieses gelbe Trikot, das dem Ganzen so diesen Glanz verleiht, würde ich jetzt mal sagen. Und dann natürlich auch, wie der Paul schon gesagt hat, die Medien sind auch bei den Frauen extrem vor Ort gewesen letztes Jahr. Es war einfach ein Riesenhype um dieses Event, um das Rennen, die Veranstaltung an sich. War super organisiert von vorn bis hinten und ich glaube, das alles, also das Gesamtpaket mit dieser langen Historie dann noch im Hintergrund, ist dann schon auch das, was die Tour de France an sich dann so besonders macht.
Dann lassen Sie uns mal über die Rennen in diesem Jahr sprechen. Die Männer legen los Anfang Juli, beginnen in Bilbao. Ist das eine kluge Entscheidung der Organisatoren, immer wieder den Startort zu wechseln? Letztes Jahr war es ja Kopenhagen, auch Düsseldorf war vor ein paar Jahren mal dran. Macht das nochmal etwas Besonderes mit diesem Rennen, dass man dann auch in europäische Länder geht und die Tour de France immer ein bisschen erweitert sozusagen?
Ja gut, man muss ja schon fast sagen, dass es eine Tradition ist, so den Startort auch mal gerne ins Ausland zu verlegen. Andere Rundfahrten machen das mittlerweile auch. Ich meine, letztes Jahr in Kopenhagen hat man ja einfach auch gesehen, wie riesen die Begeisterung da ist. Der Däninnen und ist, glaube ich, auch wichtig, um diese Marke weiter zu stärken und weiter voranzutreiben und auch den Radsport irgendwie noch populärer zu machen. Und jetzt Bilbao, also ich meine, das ist ein Baskenland, das ist, ich weiß nicht, wer jemals schon da war oder wer jemals auch die Baskenland-Rundfahrt im Fernsehen geschaut hat, die Fans sind da halt komplett wahnsinnig und die lieben den Radsport einfach. Von daher ist es, glaube ich, schön, auch immer wieder anderen Orten außerhalb von Frankreich die Möglichkeit zu geben, diese große Bühne zu erhalten. Ja? Also ich meine, es ist natürlich auch sehr gut für die Ortschaften, aber auch gleichzeitig zu zeigen, was für eine Faszination der Radsport auslösen kann, weil letztes Jahr Kopenhagen und dieses Jahr Bilbao, das war Bilbao wird ein Radsportfest, Kopenhagen war ein Radsportfest. Das tut dem Sport gut, das tut den Athletinnen gut. Von daher finde ich super, dass die Tour das immer wieder macht.
Und gleichzeitig sind ja auch die Strecke, die Herausforderungen jedes Jahr andere. Wenn man dann Christian Prudhomme, den Tourchef, liest, dann sagt er solche Sätze, die er dann vielleicht auch sagen muss. Die Tradition geht es darum, lebendig zu halten, aber zu modernisieren. Man hat sich irgendwie vorgenommen, die Strecke jedes Jahr anders zu machen, dass es nicht so vorhersehbar ist. Dieses Jahr geht es ganz früh in die Berge, dann hat man mal viele, mal wenige Zeit fahren. Ist das auch was die Organisatoren quasi richtig macht? Gelingt das gut, da jedes Jahr ein individuelles neues Rennen auf die Beine zu stellen?
Ja, ich finde es sowohl für die Fahrer, für die Zuschauer, irgendwie für alle toll, wenn sich da immer mal Neuerungen auf jeden Fall reinbringen. Und auf der anderen Seite gibt es dann natürlich irgendwie so die Klassiker, wie jetzt natürlich auch bei der Frauentour de France, dass man dieses Jahr diesen Tourmalet fährt oder den Col d'Aspin, dass einfach da schon immer mal wieder so Klassiker drin sind, die man kennt, die Tour de France ausmachen. Alpe d'Huez, was schon zig Male einfach dabei war, was so Namen sind, was immer wieder präsent ist. Und ich glaube, dass es die Mischung aus dem Ganzen am Ende macht. Und als aus Fahrersicht ist es aber schon sehr, sehr cool, wenn man auch immer wieder neue Strecken fährt. Und ich glaube auch für die Zuschauer toll, Neues aus dem Land kennenzulernen. Die wunderschönen Bilder, die wir da immer wieder sehen. Ich denke, das ist das, was dazu beiträgt, dass es am Ende eine runde Sache ist und auch ein Gesamtpaket erfolgreich.
Beschäftigt man sich im Fahrerfeld da intensiv damit, dass es dieses Jahr schon nach ein paar Tagen in die Pyrenäen geht? Ist das irgendwie dann ein großes Gesprächsthema oder ist es im Prinzip so, man nimmt, was auf dem Zettel steht und setzt sich aufs Rad und macht das, was am Tag gefordert ist? Oder ist das wirklich im Vorfeld schon so, dass man sich da überlegt, wie sich das Rennen verändern könnte?
Ich glaube, das ist sehr individuell. Also es kommt darauf an, welchem Team ist man unterwegs. Dann was sind die individuellen Aufgaben auch im Rennen? Ich war jetzt eher mal so ein Fahrertyp, der halt sich so die mediumschweren Etappen rausgesucht hat und der Rest war so ein bisschen Beiwerk, das man irgendwie überwinden musste, um zu diesen mittelschweren Etappen zu kommen. Von daher es ist ja wie jetzt sehr individuell. Ich meine, Jonas Vingegaard, letztes Jahr Toursieger, der wird sich die ersten Etappen schon angeschaut haben. Dem seine Vorbereitung wird auch im Vorfeld diesmal anders gewesen sein als vielleicht die Jahre zuvor, weil du dieses Jahr viel, viel früher fit sein musst. Sonst hat man oft auch, dass man versucht, in der Tour nochmal besser zu werden oder in der Rundfahrt. Das geht dieses Jahr leider nicht oder wird nicht gehen, weil halt so früh schon die Pyrenäen anstehen. Von daher kommt es wirklich sehr darauf an, zu welchem Team man gehört und welcher Fahrertyp man ist.
Ja. Und gerade wenn man auch an die Sprinter dann denkt zum Beispiel, also die haben ja dann auch eine ganz andere Herangehensweise an so eine Tour, wo man am Anfang noch ein bisschen die Etappen dorthin gingen und jetzt muss man erstmal schauen, dass man mit über die Berge kommt, dass man das war ja die letzten Jahre immer strenger mit den Zeitlimits und die hatten es immer schwerer und ich denke schon, dass es spannend ist.
Jetzt ist Jonas Vingegaard schon gefallen, der Name des Titelverteidigers. Da gibt es natürlich dann noch direkt den Namen Tadej Pogacar, den man sagen muss, der die beiden Jahre davor gewonnen hat. Hilft das nochmal, dass es jetzt wieder so ein ganz großes Zweierduell gibt, so einen großen Zweikampf wie früher in der Geschichte, um nochmal ganz andere Fans zu begeistern?
Ja gut, solange quasi auch in 5 Jahren das alles noch so dasteht, ist es gut. Klar ist es wichtig, diesen Zweikampf zu haben. Ich glaube aber auch, dass wir da in Zukunft noch mehr Sportler sehen werden, die sich da um diesen Toursieg streiten. Was man halt nie vergessen darf, ist, dass Zweiter und Dritter können relativ viele werden, also in Anführungsstrichen relativ viele, aber so ein Toursieg, das bedarf halt noch ein bisschen mehr. Und momentan sehe ich da auch eher so 2 Leute, die die Tour fahren. Und mit Tadej Pogacar, der leider sich die Hand verletzt hatte im Frühjahr, muss man auch abwarten, wie er drauf sein wird. Aber klar, das ist wichtig, so eine Duelle zu haben. Ne? Und irgendwie, die sind beide auch sehr jung, wo vielleicht auch Leute, das ist jetzt Englisch, relaten können. Also einfach so eine Beziehung vielleicht auch herstellen, wo die Fahrer auch nahbarer sind in dem, wie sie sich äußern und irgendwie auch geben. Von daher, klar, ich glaube, ohne Duelle oder Trielle ist es irgendwie langweilig. Also es ist ja beim Frauenradsport genauso. Wenn du hoffst natürlich, dass keine Annemiek van Vleuten da die Berge wieder alleine hochfährt und niemand fährt mit, sondern du hoffst, dass jemand anderes noch in der Lage ist, mitzufahren. um einfach diese Spannung reinzubringen.
Wird das denn der Zweikampf oder gibt es da noch jemand drittes, viertes, fünftes, der da möglicherweise mit reinfahren könnte?
Jetzt wirklich für den Sieg sehe ich es gerade nicht. Fürs Podium gibt es sicherlich viele Kandidaten, ne?
Diese Tour 2023 ist wieder mal, vielleicht in diesem Jahr noch ein bisschen extremer, eine Kletterpartie. Zeitfahren gibt es gar nicht, nur ein kurzes Bergzeitfahren oder im Anstieg. Tun sich die Veranstalter damit einen Gefallen, das so zu einer Klettertour zu machen?
Ja, also ich finde es halt schade. Also ich würde mir schon die Tour de France natürlich auch in dem wünschen, ja, so wie man es in der Vergangenheit vielleicht hatte, dass eben jeder Fahrertyp auch die Chance hat, da seine Erfolge einzufahren, jedes Team natürlich auch die Stärken und Schwächen der Fahrer enorm nutzen kann und es nicht nur ins Hochgebirge geht. Und jetzt ist so meine persönliche Meinung und ich hätte es mir vielleicht ein bisschen ausgewogener gewünscht.
Aber alle fünf Gebirgszüge, das findet die ASO, der Veranstalter, ziemlich toll in Frankreich. Und der Puy de Dôme, der seit 35 Jahren nicht auf dem Zettel stand, das sind die Dinge, die man lesen kann im Vorfeld auch von den Veranstaltern. Das ist das, womit man sich auch ein bisschen schmückt, Herr Voss, oder?
Ja, sicherlich. Gleichzeitig muss ich halt auch sagen, als Fahrer, wenn ich mir die Route angeschaut hätte, hätte ich schon gesagt, oh, okay, muss das sein. Aber ich glaube, als Fan ist es eventuell für uns schöner vom Fernseher, wenn wir weniger von diesen langen Überführungsetappen haben, die Richtung 200 Kilometer gehen, eher flach, wo man weiß, im Feld passiert nicht viel. Und wenn ich mir das Profil jetzt so anschaue, sieht das schon eher so aus, als wenn selbst die Anführungsstrichen Sprinter-Etappen so gebaut sind, dass man da auch einen spannenden Rennverlauf sehen könnte, weil es für Angreifer attraktiv ist. Von daher, als Fan ist es, glaube ich, gut, als Teilnehmender eventuell schon vielleicht einen Ticken zu viel, ja. Aber das werden wir auch am Ende der Tour wieder sehen. Die Fahrer machen das Tempo und das Rennen. Und es kann auch sein, dass wir ein langsames Rennen sehen, weil die Tage halt so schwer sind.
Lassen Sie uns ein bisschen übers Geld reden. Inwieweit ist Budget ein noch größerer Faktor geworden? Also die Top-Teams wie UAE oder Jumbo-Visma stoßen ja in Dimensionen vor im mittleren zweistelligen Millionenbereich, die vor ein paar Jahren so noch nicht vorstellbar war. Gewinnt das Geld dann am Ende auch die Tour?
Auf lange Sicht ja. Man kann sicherlich Glück haben mit der Verpflichtung von einem jungen Talent, was man lange an sich bindet, ausbildet über die Jahre und dadurch mal Überraschungssieg einfällt. Aber tendenziell, um die Tour zu gewinnen, brauchst du 8 Fahrer, die auf einem sehr, sehr hohen Niveau unterwegs sind, dass selbst die Helfer so gut sind, ja, dass sie eigentlich immer in der Lage sind, vielleicht auch mal eine Etappe gewinnen zu können. Und das machst du halt am Ende leider nur mit Geld und auch. Es wird sehr viel Expertise aus anderen Bereichen, aus anderen Sportarten mittlerweile in den Radsport eingeholt. Die kosten wiederum auch Geld. Von daher, ja, es ist sehr relevant und leider kauft dann damit das Geld auch eventuell einen Tour-Sieg. Ja.
Welche Rolle können denn die deutschen Fahrer in diesem Jahr spielen? Vielleicht eine Frage, die auch viele Fans vor dem Fernseher bewegt. Es gab ja eine Zeit vor ein paar Jahren, da gab es Etappensiege am Fließband. Das lag auch daran, weil Marcel Kittel und André Greipel in den Sprints viel abgeräumt haben. Wird sich da diese Entwicklung fortsetzen, dass es höchstens mal 1-2 Etappensiege oder Chancen auf Etappensiege geben könnte?
Ich denke, dass es richtig schwer wird, auf jeden Fall. Trotzdem, wir hatten dieses Jahr auch schon deutsche Etappensiege im Giro und ich weiß auch nicht genau, wie es aussieht und was wir dieses Jahr von den Deutschen da so erwarten können. Und ich hoffe natürlich am Ende, dass ein deutscher Etappensieg dann auch irgendwo drin ist.
In Deutschland, wir mögen es, wenn deutsche Fahrer irgendwie gewinnen, am besten auch noch in Gesamtwertung vorne fahren. Emanuel Buchmann war schon mal Vierter bei der Tour. Ich bin jetzt nicht ganz optimistisch, dass er es dieses Jahr wieder schafft oder in die Top 5. Aber ich meine, wir hatten letztens mit Simon Geschke jemanden, der ums Bergtrikot gekämpft hat und es leider vor Ende nicht gewonnen hat. Aber da ist jetzt in Anführungsstrichen kein Etappensieg bei rumgekommen. Aber nichtsdestotrotz hat er, glaube ich, viele Leute in Bann gezogen. Viele Leute haben sich deswegen das Rennen auch angeschaut. Und am Ende finde ich sowas fast schon schöner, solche Geschichten, auch wenn ich natürlich den Sieg gegönnt hätte, aber halt einfach so über die ganzen 3 Wochen so Spannung aufrechtzuerhalten, so wie Lennart Kamm da zum Teil beim Giro gemacht hat, oder bei der Vuelta auch schon. Der fährt es dieses Jahr nicht, aber so Rennfahrer, die einfach uns ein schönes Spektakel liefern. Georg Zimmermann ist ein Kandidat dafür, der jetzt erst gerade bei der Dauphiné eine Etappe gewonnen hat. Den sehe ich schon in der Lage, uns vielleicht auch über die 3 Wochen immer mal wieder Freude zu bereiten. Und da brauchst du nicht unbedingt immer einen Etappensieg, sondern vielleicht auch einfach eine spektakuläre Fahrweise.
Ich habe ein Interview gelesen mit Marcel Kittel vor wenigen Tagen. Der hat sehr deutliche Worte losgelassen. Überschrift: Es muss etwas passieren. Er hat vor allen Dingen auch den Nachwuchs im Blick und sieht ein größeres strukturelles Nachwuchsproblem auch im deutschen Radsport. Hat er recht? Muss sich da eine Menge ändern?
Ich glaube, Lisa arbeitet für den Bund Deutscher Radfahrer. Ich weiß nicht, ob sie da vielleicht sogar auch mehr Einblick hat. Für mich als Außenstehender, der gerne immer sehr kritisch gegenüber dem BDR ist, muss man sicherlich sagen, dass das der Fall ist. Aber ich glaube, das Thema ist so komplex und das ist auch nichts, was wir in ein, zwei Jahren irgendwie lösen können, sondern das braucht halt wahrscheinlich eine Reform und eine andere Aufstellung des Radsports allgemein in Deutschland, um da auch wieder die Fülle an Nachwuchs zu bekommen. Nichtsdestotrotz darf man nicht vergessen, wir jedes Jahr im Männerbereich, weiß jetzt vor allem bei Frauen, sieht man es auch, kommen immer schon so ein, zwei, drei richtig gute hoch. Vor allem ist es nicht so, dass da nichts kommt, aber es ist sicherlich nicht mehr diese Masse an RennfahrerInnen, wie wir es vielleicht noch von unserer Generation, von Lisa und mir vielleicht auch kennen.
Da gebe ich dir auch komplett recht. Also ich denke, dass mehr die Frage ist, also wie begeistere ich eben die jungen Fahrer dazu, weiterzumachen mit dem Sport. Ich glaube, dass es immer wieder ganz, ganz große Talente rauskommen sind, auch in den letzten Jahren, auch sehr, sehr erfolgreiche. Darum geht es, glaube ich, gar nicht, sondern die breite Masse ist halt das, was fehlt. Und je mehr Struktur und je größer der Pool auch ist, von dem du letztendlich dann von unten raus auch schöpfen kannst, umso erfolgreicher und umso mehr Talente bringst du dann halt natürlich auch nach oben und mit bis in die Profiklassen. Und ich glaube, da ist der große Knackpunkt nicht um die einzelnen Top-Fahrer, weil ich glaube, die sind halt schon da und auch gerade im Frauenbereich jetzt auch wieder super schön zu sehen. Und ich glaube, da geht es aber wirklich darum, wie bringt man da wieder ein bisschen mehr Masse rein, mehr Leute und gerade im Nachwuchsbereich.
Er hat auch noch eine andere Sache im Blick, vielleicht noch eine Nachfrage dazu. Ich zitiere mal, Deutschland tut sich weiterhin schwer, weil immer noch eine Enttäuschung von früher mitschwingt. Er meint das Thema Doping, die Begeisterung zurückzubekommen, die Glaubwürdigkeit, das hat gedauert, aber es hat sich in Deutschland viel getan. Es ist nicht alles schlecht, weil es noch viele Fans gibt. Stimmt das, dass es auch in der öffentlichen Wahrnehmung so ein bisschen wieder so ist, dass es der Radsport aus dem Image rausgeschafft hat, dass das erste Wort, was den meisten eingefallen ist, Doping war?
Ja, ich glaube schon, dass sich da wirklich vieles geändert hat. Also das über die Jahre hinweg, das muss man schon sagen. Und von dem her denke ich, dass es jetzt ein allgemeines Sportproblem eher vielleicht ist in Deutschland, der Stellenwert dessen und im Radsport natürlich dann auch noch, im Frauenradsport noch viel mehr in irgendeiner Nische drin. Aber ich glaube, dass das Thema Glaubwürdigkeit sich mit den über die Jahre hinweg wirklich deutlich verändert hat.
Das Deutschlandfunk Sportgespräch heute mit Lisa Brennauer und mit Paul Voss. Wir reden in der Vorschau über die Tour de France und wollen natürlich jetzt auch noch über das Frauenrennen sprechen. Die zweite Austragung der Tour de France Femme. Es sind wieder 8 Etappen. Es geht wieder los am Schlusstag des Männerrennens. Dieses Mal aber nicht in Paris auf den Champs-Élysées, sondern in Clermont-Ferrand. Meine erste Assoziation war, korrigieren Sie mich, Frau Brennauer, Chance verpasst. Man hätte es wieder auf der großen Bühne austragen können.
Ja, ich finde es schon ein Stück weit schade. Wir haben es letztes Jahr enorm genossen, auch von der ganzen Atmosphäre, von dem Trubel, von allem, was schon da war, vom Männerrennen auch mitzubekommen. Und ich denke schon, dass der Start für die ganze Woche ein toller Start war, der sich dann wirklich auch so weitergezogen hat durch die Woche hindurch. Und jetzt ist es schon die Frage, wie wird es denn jetzt halt so ganz weg vom Männerrennen? Ich hoffe aber natürlich, dass es der gleiche Hype und die gleiche Begeisterung bei der Bevölkerung, bei den Fans auslöst.
Man könnte natürlich auch andersrum sagen, so hat man auf gar keinen Fall die Gefahr, zum Warm-up des Männerfinals deklariert zu werden. Aber die Organisatoren sind ja in der Regel, wir haben es auch bei den Männern schon besprochen, gerade darauf aus, so Traditionen auch zu schaffen und immer wieder gerade die Tradition hochzuhalten. Wäre doch vielleicht auch eine gute Gelegenheit gewesen zu sagen, die Männer enden auf den Champs-Élysées und die Frauen beginnen da. Das wird unsere neue Tradition, unser fixer Ankerpunkt.
Ja, und auch ein fixer Meetingpunkt irgendwie vom Radsport, international, Frauen, Männer. Ich fand es wirklich letztes Jahr sehr, sehr gelungen und weiß jetzt nicht, warum man das jetzt hätte ändern sollen.
Ja, also keine Ahnung, ich bin da auch bei euch, bei Lisa. Gleichzeitig finde ich es aber auch interessant, und vielleicht sieht die ASO es ja auch so, zu gucken, was passiert, wenn wir denn die Starts wirklich trennen und den Rennen wirklich an sich separieren. Also wie du eben gerade schon gesagt, nicht als Vorlauf für die Männer, sondern halt als ein Event, was für sich separat stattfindet. Ich bin mal gespannt, wie das so ankommt. Ich weiß aber auch nicht, ob das am Ende die richtige Lösung ist, vielleicht im nächsten Jahr wieder in Paris dann der Start. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass einfach, weil das weiß ich noch aus meinen Tour de France, dass es ein mega infrastruktureller Aufwand war, da einfach dieses Rennen auf die Beine zu stellen. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Frauenzirkus wird ja auch immer größer und zum Glück auch immer professioneller und auch die ganzen Journalistinnen und TV-Übertragungen, dass man einfach versucht, das in zwei verschiedene Orte zu bringen, um es überhaupt stemmen zu können. Aber am Ende, ich glaube, wissen wir mehr, wenn die Rundfahrt vorbei ist und wir dann irgendwie so ein Feedback bekommen. Ja.
Aber was ist die Einschätzung? Bräuchte es sowas wie feste Steine im Programm, die halt jedes Jahr wiederkehren? Zum Beispiel immer das gleiche Finale, so wie bei den Männern. Also letztes Jahr war es ja diese Kletterpartie nach La Planche de Belleville. Jetzt ist es in Po, ein Zeitfahren zum ersten Mal. Das kann sich ja noch entwickeln über die nächsten Jahre. Aber braucht das so auf lange Sicht sowas, woran man sich festhalten kann, was jedes Jahr gleich ist?
Ich weiß nicht. Also ich glaube, jetzt hatte die Frauentour de France ja noch gar nicht diese Historie, hat sich noch gar keine Tradition, noch nicht so richtig entwickelt. Es ist erstmal, denke ich, ein Rantasten, ein Weiterentwickeln. Vielleicht wird die Tour de France ja auch noch deutlich länger werden über die nächsten Jahre
ist
hinweg.
Ist das vorstellbar, dass es auch zu 3 Wochen wird?
Ich weiß nicht genau, ob es wirklich mal 3 Wochen lang wird. Und ich weiß auch nicht, ob das nötig ist. Ich könnte mir vorstellen, dass es erst mal 10 Tage, vielleicht ja auch mal 14 Tage wird. Ich denke, das ist das, was momentan eine Entwicklung ist, die zu der Entwicklung im Frauen-Dartsport passen würde, so stetig. Aber ich weiß nicht, ob es nötig ist, da jetzt eine 3-Wochen-Tour draus zu machen. Und Stand heute wäre es sicherlich jetzt auch einfach infrastrukturmäßig und wie alles, wie die Strukturen im Frauenradsport momentan sind, auch jetzt nicht der richtige Weg, da eine 3-Wochen-Tour zu machen. Dass die Frauen es packen, ist natürlich gar keine Frage. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt zielführend wäre. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass 10, 14 Tage so das sich entwickeln könnte. Dann werden sich da auch bestimmt Traditionen entwickeln und wird man vielleicht auch ein Stück weit immer wieder zu den gleichen Anstiegen oder Monumenten oder wie auch immer fahren. Und trotzdem glaube ich, dass es jetzt keinen fixen Zielort unbedingt braucht. Aber ich hatte ja gerade schon gesagt, dass ich eigentlich die Anlehnung ans Männerrennen oder den Start mit den Männern in Verbindung eigentlich eine ganz coole Idee und Tradition gefunden hätte.
Jetzt steht dieses Jahr der Col du Tourmalet auf dem Programm. Bergankunft in über 2000 Meter Höhe. Wenn ich es richtig weiß, gerne korrigieren, hat es das bei den Männern auch erst ein oder höchstens zweimal gegeben, dass man auf dem Tourmalet das Finale hatte. Was bedeutet das für das Rennen, da jetzt so ein, wie es immer so schön heißt, Monument des Radsports als Zielort zu haben? Ist das nochmal der nächste Schritt?
Ja, der nächste Schritt. Ich denke, dass es zum einen wahnsinnig toll ist, so einen traditionsträchtigen Anstiege damit reinzubringen, auch ins Frauenrennen. Natürlich, wir haben auch jahrelang danach gerufen, ja, wir wollen auch zeigen, was wir drauf haben und kein Berg ist uns zu steil und keiner zu hoch und so weiter. Und das kommt dann natürlich jetzt auch wieder rüber. Ob das jetzt halt für den Rennverlauf die Spannung bringt, die ich mir für so eine Tour wünsche, ist halt die Frage. Es gibt immer, ja, wenn es Hochgebirge gibt, sind halt die Abstände dann doch deutlich groß. Wir haben es letztes Jahr auch gesehen bei der Tour de France. Und da ist für mich dann immer, ich bin ein Freund von der Spannung, von knappen Entscheidungen, von diesen Duellen, über die wir es vorher auch schon hatten. Und da ist dann schon die Frage, ob es dann jetzt halt erst der Col d'Aspin und dann noch der Tourmalet obendrauf, ob es das jetzt so in einer Etappe gebraucht hätte. Aber
also ich persönlich jetzt als Zuschauer finde es gut, dass die Tour das ausprobiert. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Frauen da sehr, sehr schnell sich entwickeln werden. Also dass sich auch mehr Spezialisierung im Frauenbereich ergeben werden. Im letzten Jahr gesehen, dass ein Fahrertyp viele Bereiche abdecken konnte. Und das wird halt in Zukunft auch nicht mehr gehen. Und es tut dem Frauenradsport auf jeden Fall auch gut. Von daher, ob das jetzt ein Tourmalet vielleicht nicht einen Schritt zu früh ist, ja, wie du schon sagst, Lisa. Also ich glaube auch, dass wir eventuell nicht so diesen spannendsten Rennverlauf eventuell haben da. Aber für die Zukunft des Frauenradsports ist es in meinen Augen wichtig, sowas zu haben, um halt auch anderen Frauen eine Perspektive zu geben, die vielleicht klein sind, eher auf Berg spezialisiert und die haben momentan, sind ja eher im Nachteil und vielleicht entwickelt sich der Frauenradsport jetzt auch eventuell viel, viel schneller, als wir es vielleicht gedacht hätten, dadurch, dass wir jetzt bei der Tour auf einmal sowas haben, was direkt einen elementaren, entscheidenden Faktor sein könnte. Ne? Also ich meine, du kannst ja als leichter Bergfahrer da dein Rennen gewinnen und vielleicht mal andere Etappen eigentlich eher mal strugglen und vorher musst du eigentlich eher eine Allrounderin sein und ich finde es gut.
Wie viele,
aber kann auch zu viel sein, wir werden sehen.
Wie viele Namen müssen wir denn im Blick haben? Letztes Jahr bei der ersten Austragung war Annemiek van Vleuten die große Dominatorin. Wie wird es dieses Mal sein?
Ja, wird spannend zu sehen, wie ihre Form jetzt ist. Sie war ja, sag ich mal, gut und trotzdem nicht die Annemiek, die wir aus den vergangenen Jahren kannten bisher. Jetzt war sie wieder im Höhentrainingslager. Ich bin gespannt, sie kann natürlich in der Topform zurückkommen, aber trotzdem, Demi Vollering ist natürlich ein ganz, ganz großer Name, ein großer Favorit, auch wieder für diese Tour und generell das Team SD Works natürlich. Also von dem her wird es sicherlich schon spannend und ich bin auch sehr gespannt, wie Annemiek ihre Form dann jetzt für die Tour ist.
Auch hier die Frage nach den deutschen Starterinnen, was da möglich ist?
Ja, ich, es war ja dieses Jahr super, auch mit Ricarda Bauernfeind, die schon sehr erfolgreich war und Liane Lippert natürlich. Ich kann mir vorstellen, einen Etappensieg von Liane Lippert. Ich kann jetzt nicht genau einschätzen, wie ihre Rolle im Team natürlich ist mit Annemiek van Vleuten als Duo. Sicherlich wird sie da auch viele Helferdienste übernehmen müssen. Und trotzdem denke ich, ja, dass es eine Etappe gibt, also gerade so die, wenn ich mir die vierte Etappe anschaue, da ist noch kurz vorm Ziel so ein 2 Kilometer langer, sehr, sehr steiler Anstieg, was Liane ja total liebt und da kann ich mir wirklich vorstellen, dass das so ein Tag wäre, wo auch sie einen Etappensieg einfahren könnte und generell erwarte ich von ihr natürlich auch eine super Performance bei der Tour.
Hat man durch die Austragung 2022, durch diese erste Tour de France Femme schon gemerkt, dass sich was verändert hat, was Aufmerksamkeit angeht? Das war ja die Hoffnung, dass die große Marke und der große Scheinwerfer Tour de France da was ändern können. Kann man das schon nach einem Jahr feststellen, dass da was passiert ist?
Ich denke, generell geht die Entwicklung weiter. Also wir haben das gesehen über die letzten Jahre hinweg und was die Tour de France letztes Jahr natürlich ausgelöst hat, war schon ein großes, sehr, sehr, sehr großes Medieninteresse, was dann halt so geballt auf einmal kam und auf einmal hat man vor dem Rennen, nach dem Rennen Interviews gegeben, schon auf dem Weg zum Start und so weiter, was schon dazu beitragen hat, dass ja, die Leute darüber gesprochen haben. Alle wussten auf einmal, dass es jetzt die Tour de France der Frauen gibt, egal ob sie vorher tief im Radsport sich schon ausgekannt hatten oder eben halt überhaupt nicht. Jeder wusste, ah, es gab eine Tour de France der Frauen und das ist ja auch das, was man möchte, diese Breite zu generieren, auch von Leuten, die vorher vielleicht noch gar nicht so sich für den Sport, für Frauenradsport auch interessiert haben. Sowas merkt man enorm und auch grundsätzlich, auch wie in diesem Jahr die Strukturen der Teams wieder vorangegangen sind, denke ich schon, dass die Tour und Events wie die Tour da weiterhin echt enorm dazu beitragen haben. Und ja, der Weg nach oben ist natürlich trotzdem immer noch da und immer noch ein weiter. Und trotzdem wird es dieses Jahr mit wie der Tour de France wieder einen Schub nach vorne geben.
Also ich sehe es beim Männerbereich, wenn du jemand sagst, du bist Radprofi, oder, dann kommt immer die Frage, bist du die Tour schon mal gefahren? Und als Mann war das immer so, ja, ich bin gefahren. Und wenn du es nicht gefahren bist, war immer so ein bisschen so, okay. Und ja, ich glaube, jetzt ist es schon auch für die Frauen raus aus dieser Radsportblase und Leuten, die sich im Radsport auskennen, ist, glaube ich, sehr wichtig, zu sagen zu können, ey, ja, ich als Frau bin die Tour auch schon gefahren oder ich kann sie fahren. Und ich glaube, das ist in der allgemeinen Bevölkerung enorm wichtig als Stellenwert. Von daher glaube ich, ja, es ist gut, dass wir jetzt diese Frauentour de France haben und dass sie auch für sich alleine steht. Und ja.
Und trotzdem hatten wir ja gerade in diesem Jahr die Fälle, dass auch Profirennen abgesagt wurden in Belgien, in Großbritannien, wegen fehlender Unterstützung der Austragungsorte oder der Sponsoren. Ist das dann auch gleichzeitig ein Alarmsignal, dass die Tour de France so viel Aufmerksamkeit wegsaugt von anderen Rennen?
Weiß ich jetzt nicht, ob man das jetzt der Tour in die Schuhe schieben sollte. Was generell halt auffällig ist, dass einfach der Rennkalender an sich extremst voll wird dass die Teams gar nicht so schnell hinterher wachsen können momentan, wie der Kalender eben wächst und teilweise dann Teams immer nur mit 4 Fahrern die Wettkämpfe bestreiten können, weil nicht mehr übrig sind. Und das ist schon so ein Balanceakt, glaube ich, wo noch nicht ganz sich eingependelt hat, diesen Mittelweg zu finden zwischen, ich mache große Rennen, viele Rennen, aber auch nicht zu viele und gebe den Teams auch Zeit, da hinterher zu wachsen und einen Fahrerpool aufzubauen und eine Infrastruktur, die dann das zulässt, zweigleisig zu fahren oder mehrgleisig, weil es bei den Männern ja natürlich alltäglich ist und bei den Frauen immer alltäglicher wird. Aber das ist noch ein kleiner Balanceakt, der auf jeden Fall noch nicht so richtig eingependelt hat sich.
Sie sind ja selbst nochmal mit dem Entwerfen einer Strecke und jetzt auch als Renndirektorin quasi in dieses Business mit eingestiegen. Es gibt kurz vor der Ausgabe der Frauentour den Women's Cycling Grand Prix in Stuttgart. Was ist denn das Ziel? Was wollen Sie denn damit erreichen? Die Radsportbegeisterung nach Deutschland bringen, ein Aufwärmrennen für die Tour schaffen? Was ist das Ziel?
Ja, schon mehr als ein Aufwärmrennen für die Tour. Aber die Veranstaltung selber hat natürlich ihr Großes vor, würde gerne in die World Tour. Ich für meinen Teil habe natürlich immer gesagt, oh, in Deutschland gibt es außer der Thüringen-Rundfahrt ja gar kein internationales Rennen. Was ist da los? Es muss was passieren, es muss sich da was tun. Und dann ergab sich halt die Chance, auch da ein Stück weit unterstützend tätig zu werden, mitzuwirken und für mich auch ja dazu zu lernen, was es eigentlich bedeutet, sowas auch zu organisieren und auf die Beine zu stellen. Und vom Grundsatz her, glaube ich, ist es echt eine super Sache. Jetzt gibt es dann mit der Tour de Berlin nochmal ein weiteres internationales Frauenrennen in Deutschland. Und vielleicht war das ja auch ein Anstoß, dass da in Zukunft noch mehr passiert und in Deutschland halt auch wieder international Frauenradsport stattfindet. Das war ein großes Ziel und eine Freude für mich, da mitwirken zu können.
Letzte Frage an Sie beide. Wenn wir uns in einem Jahr wieder treffen und auf die nächste Tour de France sprechen würden, was würden wir sagen, wann war diese Ausgabe 2023 für Männer wie Frauen ein Erfolg?
Boah, also erstmal keine schweren Stürze, keine Dopingfälle, das ist, finde ich, immer schon mal gut. Und ich weiß nicht, also ich finde das immer so schwer zu sagen. Also Männerbereich, keine Ahnung, ich habe da gar kein Maß, was ich anlegen wollen würde. Ich hoffe einfach, dass wir über 3 Wochen so viele Tage wie möglich ein attraktives Radrennen sehen. Und da haben die Frauen Vorteile uns gegenüber, dadurch, dass sie halt nicht 3 Wochen fahren müssen, sondern halt auf einer kürzeren Zeit natürlich auch viel mehr Rennen liefern können. Glaube ich schon, dass wir zumindest bei den Frauen, hoffe ich mal aus deutscher Sicht, dass eine Ricarda Bauernfeind in der Gesamtwertung, wenn sie fährt, vorne reinfährt, was ich ihr auch zutraue. Und ich glaube, das wird uns dann nochmal so einen Aufschwung geben, auch in Deutschland, im Frauenbereich. Und das wäre für mich dann so eine gelungene Tour, aber auch selbst ohne dem, glaube ich, können wir uns da auf was Schönes freuen.
Ja, und für meinen Teil, ich wünsche mir natürlich einen spannenden Wettkampf, das habe ich vorher schon erwähnt, und dass es keine großen Unfälle gibt und dass am Ende auch wieder ein nächster, weiterer Schritt ist im gesamten Frauenradsport, Medienpräsenz, dass sich einfach wieder was tut, dass es einen nächsten Schritt nach vorne gibt und die Tour da ihren Teil dazu beiträgt.
Das Deutschlandfunk Sportgespräch. Vor der Tour de France in Bilbao starten die Männer in Pau, danach endet die Frauentour. Das mal der ganz große Rahmen der nächsten 4 Wochen im Radsport. Danke an Lisa Brennauer und Paul Voss fürs Mitdiskutieren bei uns im Sportgespräch, das es wie immer online zum Nachhören gibt in der DLF Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Und da gibt es natürlich auch immer eine neue Ausgabe unseres Podcasts Players. Ich bin Matthias Friebe, sage danke fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Abend.